Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Seit fast 8 Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Etwa 1 Million Menschen sind bereits nach Deutschland geflohen und inzwischen kommen auch wieder deutlich mehr Schutzsuchende aus anderen Krisengebieten zu uns. Noch ist die Hilfsbereitschaft enorm, aber wie viele Menschen können wir noch aufnehmen und zu welchen Bedingungen? Schaffen wir das erneut? Wenn ja, wie? Darüber reden wir heute mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und mit unseren Gästen, dem Migrationsforscher Markus Engler, bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Engler.
Guten Morgen, ja, vielen Dank.
Und zugeschaltet aus Köln ist Klaus-Ulrich Prölz, Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates. Schönen guten Morgen nach Köln, Herr Prölz.
Ich grüße Sie, Frau Steinhauer.
Es geht bei uns heute nicht nur um die Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch um die vielen Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind. Welche Erfahrungen haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, gemacht? Haben Sie Geflüchtete privat aufgenommen? Wie sieht es mit den Flüchtlingsunterkünften in Ihrer Gemeinde aus? Und sehen Sie Ihre Kommune am Limit? Oder würden Sie sagen, wir schaffen das erneut? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir laden Sie ein, mit zu diskutieren am Telefon unter 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Prölz, wie viele Geflüchtete leben derzeit in Köln?
Tja, wenn man das wüsste, dann wäre man schlauer. Also es gibt zum einen die Zahl derer, die von der Stadt Köln untergebracht werden. Diese Zahl liegt jetzt bei knapp über 10.000 Menschen, davon rund 4.000, etwas mehr als 4.000 Menschen aus der Ukraine. Es gibt aber noch eine andere Zahl, das ist die Zahl derer, die sich haben registrieren lassen aus der Ukraine bei der Ausländerbehörde. Und da liegt die Zahl etwa bei 13.000. Deswegen kann man hier annehmen, dass die allermeisten aus der Ukraine eben nicht in städtischen, also kommunalen Unterbringungseinrichtungen untergebracht worden sind, sondern privat wohnen.
Das Ganze ist also schon mal so ein bisschen undurchsichtig?
Ja, also es ist undurchsichtig und es ist sozusagen aber auch damit verbunden, dass, wie soll ich sagen, dass eben verschiedene Personengruppen in der Zahl von 10.000 untergebrachten Geflüchteten zusammengenommen werden, ne? Also wie ich gesagt habe, etwas mehr als 4.000 aus der Ukraine, für die gilt ein ganz besonderer Status. Dann gibt es aber eben die anderen, die 5.900. Übrigens hat sich diese Zahl kaum verändert gegenüber Januar 2022. Damals waren es 5.800, die untergebracht worden sind. Da war die Ukraine noch nicht dabei. Also die ist relativ konstant geblieben. Mhm. Aber das sind ganz andere Personengruppen.
Wenn Sie sagen, diese 4.000 haben einen besonderen Status, was bedeutet das? Welchen Status haben die?
Naja, also die Menschen, die unter die sogenannte Massenzustromrichtlinie fallen, die haben eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz. Das ist im Aufenthaltsgesetz geregelt, der Paragraph 24. Und damit verbunden haben sie alle möglichen Rechte sozusagen. Sie können also direkt eine Beschäftigung aufnehmen, sie können SGB-II-Leistungen empfangen und viele andere Sachen mehr.
Das heißt, also die haben einen besseren oder haben bessere Chancen auf Wohnung, auf Arbeit, auf Unterstützung als andere?
Ja, das ergibt sich aus dem Status. Mhm. Ne? Also etwa, es gibt ja immer noch reichlich viele Arbeitsverbote für andere Flüchtlingsgruppen und diese Verbote gelten für ukrainische Staatsangehörige nicht.
Das sorgt für Unmut und für Unverständnis?
Absolut, also auch in den Einrichtungen. Also die Stadt Köln verfolgt das Konzept sozusagen, dass in den Unterbringungseinrichtungen auch eine gemischte Belegung vorhanden ist. Das heißt, es wird jetzt nicht separiert, also eine Einrichtung jetzt für ukrainische Staatsangehörige, eine andere für, weiß ich nicht, Leute aus Ex-Jugoslawien oder sowas, mhm, sondern das sind gemischte Belegungen. Und da stellen die Bewohnerinnen und Bewohner natürlich fest, was ist denn hier los? Der eine hat Zugang zu SGB-II-Leistungen, der andere bekommt Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist ziemlich absurd.
Wie macht sich das bemerkbar dann, dieser Unmut?
Ja, teilweise macht sich das bemerkbar, und zwar ganz deutlich, weil es dann nämlich auch öfters zu Konflikten kommt zwischen den verschiedenen Bewohnerinnengruppen. Das haben wir in Köln auch und da gibt es auch bestimmte Einrichtungen, wo das ziemlich eskaliert ist.
Herr Engler, lässt sich so eine Ungleichbehandlung vermeiden?
Ja, das ließe sich politisch anders gestalten. Ich möchte nur vielleicht sagen, dass das eigentlich nichts grundsätzlich Neues ist. Ja? Also wir haben auch schon sozusagen, bevor die vielen Menschen aus der Ukraine gekommen sind, die ja einen Status bekommen, den es so vorher noch nicht gab, auf europäischer Ebene beschlossen. Also schon vorher hatten wir ein sehr differenziertes System, rechtliches System des Umgangs mit unterschiedlichen Gruppen von Geflüchteten. Und dafür gibt es zum Teil auch Gründe, die man vielleicht nachvollziehen kann. Aber ich verstehe absolut, dass diese Konflikte, diese Ungleichbehandlung nicht überall verstanden wird, als ungerecht empfunden wird. Mhm. Aber ich will nur sagen, dass wenn man Flüchtlinge aus der Ukraine mit anerkannten Flüchtlingen, ja, die schon Asylverfahren durchlaufen haben, vergleicht, dann haben sie einen sehr ähnlichen Status. Sogar anerkannte Flüchtlinge haben, je nachdem, da gibt es auch verschiedene Formen von Schutz, haben eigentlich eine bessere dauerhafte Perspektive als die Ukrainerinnen, weil das ist ja temporär erstmal. Oder auch wenn wir Flüchtlinge, die über Resettlement-Programme eingeflogen werden, die haben auch eigentlich einen sehr ähnlichen Status wie die Geflüchteten aus der Ukraine. Also sozusagen, wir können das hier nicht so vertiefen, weil ich wollte nur sagen, es ist nicht die Ukrainerinnen auf der einen Seite und alle anderen sozusagen in einer anderen Klasse, wie das manchmal genannt wird. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich die Irritation und Konflikte, die sich daraus ergeben.
Vielleicht kann ich ganz kurz noch dazwischen. Das macht sich, glaube ich, ganz gut fest bei afghanischen Staatsangehörigen. Wir hatten ja letztes Jahr die Evakuierung von Ortskräften und anderen aus Afghanistan. Die sind aufgenommen worden und haben sozusagen auch eine andere Aufenthaltserlaubnis bekommen, ohne dass sie einen Asylantrag stellen konnten. Dann gibt es afghanische Staatsangehörige, die jetzt zum Beispiel nach Deutschland einreisen und den Asylantrag stellen. Sie bekommen keine Aufenthaltserlaubnis, sondern erstmal eine Aufenthaltsgestattung und müssen also gucken, dass sie im Asylverfahren ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und es gibt immer noch afghanische Staatsangehörige, die nur eine Duldung haben. Das heißt, wo die Abschiebung ausgesetzt ist, also eigentlich keinen rechtmäßigen Aufenthalt haben. Und das sind aber, die kommen alle aus demselben Land und haben da ganz unterschiedliche aufenthaltsrechtliche Situationen und daraus resultieren dann eben auch völlig unterschiedliche Rechte.
Herr Engler, in diesem Jahr ist die Zahl der Flüchtlinge weltweit auf 100 Millionen gestiegen. Das ist eine riesige Bewegung. Aus welchen Gründen flüchten die meisten?
Also diese 100 Millionen, das ist eine Zahl vom UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR. Und darunter sind eigentlich alle, also wahrscheinlich noch nicht mal alle, aber sozusagen die meisten sozusagen, ja, Menschen erfasst, die irgendwie fliehen mussten. Und eben auch jene, die eigentlich in ihrem Land Zuflucht gesucht haben. Das haben wir auch in der Ukraine, wenn wir auf diesen Fall nochmal gucken würden. Wir können auch über Syrien, Afghanistan sprechen. Der allergrößte Teil der Flüchtlinge bleibt erstmal im eigenen Land, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, woanders hinzugehen oder vielleicht das zum Teil auch nicht wollen. Dann die ja, zweitgrößte Gruppe eigentlich, oder das je nach Land ist ein bisschen unterscheidet sich, aber auch eine sehr, sehr große Gruppe, ist normalerweise in den Nachbarstaaten. Ja, das können wir in Afghanistan sehen, seit Jahren, Jahrzehnten Millionen von Flüchtlingen im Iran, Pakistan, Syrien genauso. Sagen, ein wirklich eher kleinerer Teil dieser Menschen macht sich überhaupt auf den Weg nach Europa, weil die Routen sind gefährlich, es ist sehr weit und oft wollen es die Menschen auch gar nicht. Sie haben ja nochmal gefragt, aus welchen Gründen. Die Gründe sind vielfältig. Aber ich würde sagen, die große Zahl flieht vor kriegsähnlichen Konflikten. Ja, das sehen wir in Syrien, das sehen wir natürlich in der Ukraine jetzt auch. Klar, oft haben wir sozusagen diese Idee, vielleicht auch historisch, sozusagen politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wir denken an individuell verfolgte Personen, die von einem Regime, Oppositionelle oder so, persönlich verfolgt werden. Das gibt es natürlich auch, aber das sind zahlenmäßig sehr viel weniger. Und vielleicht ein letzter Gedanke dazu. Wenn wir das insgesamt anschauen, kommen immer verschiedene Faktoren zusammen. Wir tendieren ja dazu, das so einzuteilen in manchmal abfällig auch gesagt Wirtschaftsmigranten auf der einen Seite, Flüchtlinge auf der anderen Seite. Dann vielleicht noch über Klimamigranten können wir vielleicht auch noch sprechen. Aber in ganz vielen konkreten Fällen greifen diese Faktoren sehr eng ineinander. Wenn Krieg ist, bricht die Wirtschaft zusammen. Und wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann haben wir wieder mehr Konflikte. Ja, das sehen wir in Afghanistan. Insofern eine Kombination von Faktoren.
Steigende Flüchtlingszahlen, wie schaffen wir das erneut? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und uns interessiert natürlich vor allen Dingen auch, wie es bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, in den Kommunen vor Ort aussieht. Leben bei Ihnen Geflüchtete? Aus welchen Ländern? Wie leben Sie und wo? Was bekommen Sie von Ihnen mit? Und vielleicht haben sich ja auch einige von Ihnen engagiert und können erzählen, welche Erfahrungen Sie bei diesem Engagement gemacht haben. Wie enorm ist die Hilfsbereitschaft, Herr Engler, noch? Woran sehen Sie das?
Naja, wir sehen, und das ist auch nicht etwas, was wir erst in diesem Jahr sehen, sondern langfristig, sehr viele Menschen, die Flüchtlinge in sehr unterschiedlicher Weise unterstützen. Ja, das fängt natürlich an bei finanziellen Spendenunterstützung. Das fängt an bei der Begleitung zu Ämtern. Und das ist ein bisschen neue Form von Engagement, gab es vorher auch schon, aber in diesem Ausmaß neu, das sozusagen Unterbringen von Flüchtlingen in der eigenen Wohnung. Dazu haben wir auch Forschung bei uns am Dezim-Institut gemacht, über die wir vielleicht später auch noch sprechen können. Und in Umfragen sehen wir, dass es weiterhin eine hohe Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung gibt, dass die etwas abgenommen hat. Von März zu Juli war, glaube ich, die letzte Umfrage. Wir beobachten das weiterhin sehr aufmerksam. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie wir das deuten, ja? Also liegt es daran, dass die Menschen vielleicht sich überfordert fühlen, aber aufgrund der ganzen anderen Krisen, die wir haben, Energiekrise und so weiter? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sozusagen im Juli eigentlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine zurückgekehrt sind in ihr Land, weil die Situation sich ein bisschen verbessert hatte? Und möglicherweise, falls wir wieder mehr Flüchtlinge bekommen sollten, auch wieder mehr Engagement da ist. Das bleibt abzuwarten, aber klar ist, sagen wirklich ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland, nicht alles, ja klar, verstehen sozusagen diese Not der Menschen und sind bereit zu helfen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass einfach schon so viel Gutes passiert ist, dass man einfach mal gesagt hat, jetzt können wir mal eine Pause machen und freuen uns darüber, was wir alles schon geschafft haben. Sabine Dschirner aus Hamburg hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Ich wollte mal so ein bisschen aus der Praxis berichten. Sie haben ja die Frage gestellt, schaffen wir es oder nicht? Also ich glaube, das ist nicht die Frage, sondern es ist vor allem eine Frage des politischen Willens. Das war wirklich sehr auffällig, als die ukrainischen Flüchtlinge hierher kommen und von jetzt auf gleich alle Möglichkeiten hatten, um die Flüchtende aus anderen Ländern seit Jahren kämpfen, Monate warten müssen. Also es ist zum Beispiel, um mal nur Beispiele zu nennen, dass afghanische Kinder teilweise, jedenfalls hier in Hamburg, ein halbes Jahr warten müssen, bis sie überhaupt einen Platz in der Schule bekommen. Das war jetzt von der Familie, die ich begleite, der Fall. Das hat ziemlich lange gedauert, bis sie in diesen Vorbereitungsklassen einen Platz bekommen haben, die beiden Mädchen. Dann waren sie ein paar Monate drin. Dann wurden sie mit Abschiebung bedroht, mussten umziehen und in ein anderes Stadtviertel. Und jetzt haben sie wieder keinen Schulplatz. Hm. Die afghanischen Kinder dagegen brauchen keine Woche warten. Dann haben sie einen Platz. Und
die ukrainischen Kinder, meinen Sie?
Genau, die ukrainischen Kinder, genau. Und das ist für mich also völlig unverständlich, wie man Menschen so unterschiedlich behandeln kann. Das hat für mich also wirklich eindeutig politische Gründe. Es ist ein weiteres Beispiel ist, dass eine Flüchtlingsunterkunft, es eine gab, da mussten die Bewohnerinnen ausziehen, damit ukrainische Flüchtlinge einziehen konnten. Die kamen dann in eine andere, weit ab von der Stadt, also unter ungünstigeren Verhältnissen. Und das ist für mich also eindeutig auch eine politische Frage, wie das behandelt wird. Ich glaube, da werden einfach Menschen instrumentalisiert auch dafür. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Das ist ja auch schon angedeutet worden, diese Ungleichbehandlung. Und das macht mich natürlich sehr ärgerlich. Nicht nur mich, weil ich mit Jahren schon Flüchtlingsfamilien begleite, auch in die Behörden. Und sehe, was die für Hindernisse bewältigen müssen.
Ja. Frau Dschirner, begleiten Sie diese Menschen als Sozialarbeiterin oder machen Sie das ehrenamtlich?
Das mache ich ehrenamtlich, ja, genau.
Aus welcher Motivation heraus?
Ich finde, es ist einfach nicht nur Menschenrecht, dass Menschen auch flüchten können, wenn sie unter unhaltbaren Bedingungen irgendwo leben müssen und weg müssen, sich in Sicherheit bringen müssen oder für ihre Kinder eine Zukunft suchen, sondern es ist auch eine Bereicherung, finde ich, wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenkommt. Und da habe ich auch schon sehr viel erfahren. Und da möchte ich nämlich noch einen zweiten Punkt ansprechen. Hier wird eine Flüchtlingskultur hochgehalten einerseits. Auf der anderen Seite nehmen wir in Kauf, dass im Mittelmeer zum Beispiel tausende Menschen ertrinken. Das heißt, die Chance, überhaupt hierher zu kommen, ist ja für viele Menschen in der Welt überhaupt nicht gegeben oder nur unter allergrößten Gefahren und Risiken. Und das finde ich auch sehr so ein zweischneidiges Schwert. Dann muss man auch wirklich dafür sorgen, dass die Menschen auch ihr Recht auf Asyl wahrnehmen können. Das geht auch nicht.
Herr Engler hat mehrfach genickt, während Sie gesprochen haben. Herr Engler.
Ja, ich kann das, was Frau Zirne gesagt hat, sehr gut verstehen. Natürlich muss man auch ein bisschen den größeren Kontext sehen. Also wie ich schon vorher sagte, diese Ungleichbehandlung gibt es, gab es auch schon vorher sozusagen. Unterschiedliche Gruppen, hat ja auch Herr Röss gesagt, also werden unterschiedlich behandelt. Im Fall der Flüchtlinge aus der Ukraine müssen wir auch sehen, dass das ein bisschen eine besondere Situation ist. Man hat sich dafür entschieden, sie eben nicht in ein Asylverfahren durchlaufen zu lassen. Und ich glaube, da sind sich alle einig, dass das eine richtige Entscheidung war, weil stellen Sie sich vor, 1 Million Menschen in Deutschland im Asylverfahren, das würde sozusagen alles komplett lahmlegen. Ja.
Also es war auch eine Frage der Zeit. Man wollte einfach schnell helfen.
Ja, man hat gesagt, die Zahlen sind so groß potenziell, dass wir das so nicht handeln können. Und das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Ich meine, in der politischen Diskussion gibt es immerhin auch auf europäischer Ebene sozusagen die Aussage, okay, wir sehen, dass sehr viel eigentlich, was wir bei den Flüchtlingen aus der Ukraine beobachten, eigentlich sehr positiv ist, sehr gut ist. Ja, das hat ja Frau Zirner auch gerade beschrieben, sozusagen weniger Barrieren und so weiter, dass wir eigentlich daraus lernen könnten für die Gestaltung der Flüchtlingspolitik in der Zukunft. Das sind erstmal nur so Aussagen. Ich habe auch meine Zweifel, wie ernst das gemeint ist, aber immerhin kommt diese Botschaft auch auf höchster Ebene ein Stück weit an.
Was könnten wir denn lernen?
Naja, zum Beispiel eben dieser schnelle Zugang. Ich selber war tatsächlich auch einerseits total erfreut, aber auch ein bisschen überrascht zu sehen. Ich habe ja selber Kinder, dass sozusagen gefühlt 2 Wochen nach Ausbruch des Krieges waren die ersten ukrainischen Kinder bei uns in der Schule. Wir haben ja gehört, wie lange das sonst dauert. Also dass wir da schneller den Menschen Zugang zu unserer Gesellschaft ermöglichen.
Herr Brölz, Frau Zirner hat gesagt, es ist eine Frage des politischen Willens und sie hat den Eindruck, dass Menschen instrumentalisiert werden. Teilen Sie diesen Eindruck?
Den Eindruck teile ich und ich freue mich auch, dass Frau Zirner hier nochmal die Problematik auf den Tisch gelegt hat zum Thema Ungleichbehandlung. Ich glaube, das, was viele erlebt haben, war, insbesondere auch die Betroffenen erlebt haben, war, dass sie umziehen mussten. Ne? Dass sie umziehen mussten, weil in der Einrichtung eben jetzt Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden sollten. Und in der Regel war das dann so, dass, dass die nächste Unterbringungseinrichtung schlechter war. Dass zum Beispiel auch viel mehr Personen sich ein Zimmer teilen mussten und so weiter. Das sind Erfahrungen, die wir, glaube ich, überall in Deutschland gemacht haben. Es wurden ja hier in Nordrhein-Westfalen wurden Einrichtungen, wie man so sagte, leer gezogen. Das heißt, andere Flüchtlingsgruppen mussten dann woanders hinziehen, mit der Folge, dass diese Einrichtungen dann übervoll waren. Und das sind politische Entscheidungen, die da getroffen werden.
Würden Sie auch sagen, wir haben daraus schon gelernt oder wir werden daraus lernen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch. Also ich sehe das derzeit ehrlich gesagt nicht, sondern ich sehe das ganz besonders, wenn ich jetzt beobachte, welche Forderungen jetzt von Seiten der Politik gestellt werden, was da jetzt gebacken ist, der normale Reflex immer auf solche Flüchtlingsbewegungen sozusagen, das hatten wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das hatten wir während der Jugoslawienkriege, als hier auch recht viele Menschen, insbesondere aus Bosnien, aufgenommen worden sind, 2015
natürlich. Sie meinen den Reflex, wir machen die Grenzen zu, oder nicht, wir machen die Grenzen zu, sondern wir machen schärfere Kontrollen.
Wir machen schärfere Kontrollen, die Rückführungsoffensive muss umgesetzt werden. Jetzt gibt es ja auch die aktuelle Forderung, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären und auch Georgien jetzt, Klammer auf, Georgien ist, glaube ich, jetzt fünftstärkster Herkunftsstaat sozusagen in der Asylliste. Das sind alles Reflexe, die immer wieder kommen, also die Einschränkung des Asylrechts und so weiter und so fort. Und da sehe ich eben, ja, das sind die Reflexe, die uralt sind. Das ist nichts Neues.
Ja, vielleicht kommen wir später noch, also auch zur politischen Debatte, ja, also sozusagen, ich sehe da schon durchaus sehr differenzierte Stimmen, je nachdem, auch innerhalb von Parteien wird total darüber gestritten, wie wir jetzt weiter damit umgehen, also ich würde ja nicht alle die Politik insgesamt sozusagen über einen Kamm scheren wollen, aber das sieht Herr Prölz wahrscheinlich auch so. Zu der Frage wirklich ganz konkret, dass Menschen umziehen mussten, ja, ich kenne die Geschichten auch aus Berlin, ich verstehe aus Sicht von den Betroffenen, die umziehen mussten, ist das sehr kurzfristig dramatisch, ungerecht fühlt sich's an. Aber wir müssen, glaube ich, auch sehen, dass die Intention nicht war, Menschen irgendwie schlechter zu behandeln, zu diskriminieren, sondern wir hatten Situationen, in denen einfach die Behörden, ich erinnere an die Bilder am Hauptbahnhof Berlin, da kamen Tausende von Menschen innerhalb von wenigen Tagen an und die Verwaltung war einfach vollkommen überfordert mit dieser wirklich sehr besonderen Krise und hat versucht, irgendwelche Lösungen zu finden, die vielleicht nicht immer optimal waren. Also das vielleicht nur nochmal, ich verstehe den Frust, aber die Intention war sicher nicht, Flüchtlinge unterschiedlich zu behandeln. Das war wirklich aus der Not heraus, aus meiner Sicht. Ja, vielleicht gibt es da andere Sichtweisen.
Frau Zierne, vielen Dank für Ihren Appell, für Ihren Anruf aus Hamburg. Herr Engler, wie haben Sie und Ihre Hausgemeinschaft hier in Berlin angepackt?
Also ich glaube, wie ganz viele Menschen in Deutschland hat man mitbekommen, da kommen sehr viele Menschen in kurzer Zeit an, die müssen irgendwo untergebracht werden. Und ja, auch bei uns im Haus, so ein normales Berliner Mehrfamilienhaus, gibt es zwei ukrainische Familien. Also das sind drei Frauen mit drei Kindern. Da war eben eine Wohnung kurzzeitig frei und dann hat sozusagen jemand gesagt, okay, dann könnt ihr erstmal dort bleiben. Die leben da jetzt seit 6-7 Monaten auf sehr engem Raum, muss man sagen, ja. Und ich glaube, das ist, die Kinder gehen zur Schule und die Frauen haben angefangen, Integrationskurse zu machen, vor einiger Zeit schon. Und ich glaube, das sind ganz typische Situationen, die wir gerade sehen. Also es gab erstmal, und wir haben am Dezim-Institut ja auch eine genaue Studie dazu gemacht, über diese Aufnahme. Oft haben wir, glaube ich, jetzt die Herausforderung, dass es temporäre Lösungen sind, aber dass natürlich das Unterbringen von Flüchtlingen über einen sehr langen Zeitraum in der eigenen Wohnung nicht funktionieren kann und die Wohnungsmärkte aber natürlich sehr schwierig sind. Ja? Das sind, glaube ich, so Situationen, Geschichten, die man ganz, ganz viel hört. Und das ist natürlich wiederum einfacher für Menschen, die vielleicht einzelne Personen sind sozusagen, ja, als für vielleicht größere Familien. Für die ist es umso schwieriger, zum Beispiel Wohnungen zu finden.
Gucken wir mal auf Nordrhein-Westfalen, Herr Prölz. Wie viele Menschen sind da privat untergebracht worden? Haben Sie da Zahlen?
Nein, aber es
dürfte, aber für Köln wahrscheinlich.
Ja, genau. Also für Köln haben wir sozusagen, oder die Stadt Köln selber schätzt, das sind Schätzungen, dass rund 9.000 Menschen aus der Ukraine privat untergebracht sind und auf der anderen Seite eben nur in Anführungszeichen etwas mehr als 4.000 von der Stadt Köln untergebracht worden sind. Das sind so die Verhältnisse und ich denke, dass man das auf das Land NRW übertragen kann in etwa. Also viele Leute wohnen einfach privat und die Frage ist eben, Herr Dr. Engler hat es auch gesagt, also wie lange können die Menschen da noch wohnen? Das sind ja unterschiedliche Personen, es sind Verwandte, oft Bekannte, es sind aber eben auch Leute wie hier die Hausgemeinschaft Engler sozusagen, die sich entschlossen haben, Leute aufzunehmen, sehr unterschiedlich und oft passt es jetzt nicht mehr und tatsächlich stellen wir fest, dass eben private Vermieter sich auch an uns wenden und fragen, so jetzt geht's irgendwie nicht mehr, das ist jetzt too much, was können wir jetzt tun?
Und was können die dann tun? Also wie können dann wiederum die Kommunen helfen? Also gibt's dann wieder irgendwelche Gemeinschaftshallen oder welche Lösungen gibt es?
Richtig, danach sieht's aus, übrigens auch in Köln. Es wird jetzt demnächst wieder eine Messehalle errichtet, allerdings eben nicht für ukrainische Staatsangehörige in erster Linie, sondern für andere Flüchtlingsgruppen. Und es gibt auch Leichtbauhallen, wo die Menschen untergebracht werden. Das ist im Moment so die Situation.
Wie sehen diese Gemeinschaftshallen aus?
Also da gibt es sicherlich auch sehr unterschiedliche Hallen. Also wir haben etwa sogenannte Leichtbauhallen. Oft sind es mehrere nebeneinander. Da sind sogenannte Kojen drin. Das sind so, ja, wie soll ich sagen, das sind so Räume, die aber keine Decke haben, die auch oftmals keine Türen haben, also insbesondere auch nicht zum Abschließen. Die stehen dann so in der Halle, das soll so Privatsphäre suggerieren, die natürlich nicht da ist. Und es gibt Gemeinschaftsverpflegung, Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen und sowas. Also das sind wirklich nicht die Unterkünfte, die wir haben wollen. Und wo wir sagen, wenn Menschen dort auch längere Zeit untergebracht werden, dann ist das nicht mehr menschenwürdig.
Max Morgen ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen. Herr Morgen?
Ja, guten Morgen.
Hallo, grüße Sie.
Vielen Dank, dass ich in der Sendung sein darf.
Wir freuen uns, dass Sie anrufen. Erzählen Sie uns.
Ja, mir ist vorhin nur ein bisschen aufgestoßen. Im Titel heißt es ja Flüchtlingszahlen und wir reden von Flüchtlingszahlen auch teilweise. Aber meiner Meinung nach findet das schon eine, ich glaube, Herr Prölz war das vorhin, der die Flüchtlingszahlen, vielleicht auch Herr Engler, die Flüchtlingszahlen verglichen hat, die tatsächlich bei uns ankommen, also wie viel im eigenen Land bleiben und so weiter. Und meiner Meinung nach stellt das schon eine Bagatellisierung der Zahlen dar. Weil wir müssen uns schon auch mit anderen Industrienationen meiner Meinung nach vergleichen. Und wenn ich mir da zum Beispiel Kanada, was ja ganz häufig, wir wollen jetzt, Deutschland will jetzt ein tolles Einwanderungsland sein wie Kanada. Wenn wir uns das anschauen, ich habe da bei Ihnen vor kurzem sogar im Deutschlandfunk Kultur eine Sendung dazu gesehen, wie viele tatsächliche Flüchtlinge aufgenommen werden, dann leisten wir so eine immense Arbeit hier, die gar nicht im Vergleich steht. Also in Kanada zum Beispiel 30.000 Flüchtlinge im Jahr, von denen 20.000, das kann man sich gar nicht vorstellen, 20.000 privat versorgt werden müssen. Das heißt, der Staat, der kümmert sich nur um 10.000 Flüchtlinge. Und wir haben hier dieses Jahr schon 1 Million Ukrainer aufgenommen, was ich gerade bei den Ukrainern gar nicht irgendwie kritisieren möchte. Das ist ein fast Nachbarland und da ist Hilfe auch geboten. Aber gerade von Flüchtlingen, die aus weiteren Ländern herkommen, also wir haben das Hartz IV jetzt erhöht, da entstehen zusätzliche Pull-Faktoren. Wir haben zu wenig Wohnungen, wir kriegen die 400.000 Wohnungen dieses Jahr überhaupt nicht gebaut. Ich weiß nicht, wie wir die versorgen wollen. Wir sollen Energie sparen, aber bekommen neue Menschen, die auch wieder Energie brauchen. Wir suchen Fachkräfte und wir kriegen hauptsächlich also aus Nicht-Ukraine, aus Ländern außerhalb der Ukraine keine Fachkräfte, sondern Leute, die wir erst anlernen müssen, wenn sie dann überhaupt billig sind. Und deswegen ist mein Ansatz bei der ganzen Thematik, dass wir schon auch eine Remigration forcieren müssen. Und wenn dann von Reflexen gesprochen wird, dass wir Marokko und Georgien und Algerien und so weiter als sichere Herkunftsländer deklarieren wollen, wogegen sich die Grünen massiv immer noch dagegen stehen, dann finde ich, können wir da nicht sagen, das sind Reflexe. Dann müssen wir gucken, wie kriegen wir das hin. Manche sind dafür, manche sind dagegen, das stimmt, aber wir können da nicht einfach sagen, das sind Reflexe und damit ist die Diskussion abmoderiert. Wir müssen Remigration hinkriegen, damit wir hier auch wieder eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt hinkriegen und auch Abkommen mit Irak, Syrien, Afghanistan, auch mit solchen Ländern hinbekommen. Weil da gibt es Teile in den Ländern, wo Menschen wieder leben können, auch gerade in Syrien. Und deswegen ist das mein Ansatz bei der ganzen Diskussion. Und wir brauchen nicht mehr, wir brauchen deutlich, deutlich weniger Flüchtlinge.
Mhm. Herr Prölz, Sie hatten das vorhin mit dem Reflex gesagt. Was antworten Sie auf Herrn Morgen? Erstmal vielen Dank für diesen Beitrag und dafür, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, wie viel in Deutschland auch wirklich schon getan wird.
Ja, also uns geht es natürlich erstmal darum, wie soll ich sagen, das Recht, das Flüchtlingsrecht zu wahren oder zu gucken, wie das Flüchtlingsrecht umgesetzt werden kann. Wenn wir uns die Zahlen angucken, also die ukrainischen Geflüchteten, die werden nicht von Kanada aufgenommen. So, das hat natürlich auch seine Gründe. Im letzten Jahr sind in der Europäischen Union 535.000 Asylerstanträge gestellt worden und tatsächlich die meisten, nämlich knapp 150.000. In Deutschland in diesem Jahr sind es bis September 135.000 Erstanträge. Davon sind allerdings 19.000 hier von Kindern gestellt worden, die hier geboren sind. Das ist so ein Automatismus im Asylrecht. Und die Zahlen steigen, das ist richtig. Aber wenn man sich da die Vergleiche anschaut der Asylerstanträge in den letzten Jahren, dann ist das alles noch ziemlich bescheiden. Also wir haben nochmal ein Asylrecht, ein Ausländerrecht, wo es natürlich auch darum geht, dass Personen auch ausreisepflichtig werden können, nachdem eben bestimmte Verfahren nicht zu einem Erfolg sozusagen für die Betroffenen geführt haben. Und natürlich stellt sich die Frage, wie eine Ausreisepflicht dann umgesetzt werden kann. Aber wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die ausreisepflichtig sind, die aber hier nicht abgeschoben werden dürfen. Und diese Menschen versuchen sich ja auch hier zu integrieren und sind seit vielen Jahren in Deutschland.
Wie kann das sein? Jetzt muss ich nochmal einhaken. Die sind ausreisepflichtig, dürfen aber nicht abgeschoben werden?
Dürfen und können nicht abgeschoben werden. Und das haben wir ja gerade in Köln auch. Wir haben viele Menschen, die seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, seit 15 Jahren nur im Besitz einer Duldung sind. Und die sich krampfhaft versuchen, hier zu integrieren, wobei eben mit Duldung das besonders schwierig ist. Deswegen hat die Stadt Köln gesagt, wir wollen, dass möglichst viele ein Bleiberecht bekommen und hat ein Bleiberechtsprogramm geschaffen. Das ist eine Kooperation zwischen Ausländerbehörde und 4 Trägern der Flüchtlingssozialarbeit. Und hier versuchen wir sehr engmaschig mit den Personen die Voraussetzungen zu erfüllen, damit sie ein Bleiberecht bekommen, das heißt eine Aufenthaltserlaubnis und endlich wegkommen von der jahrelangen Kettenduldung. Und das ist ein Erfolgsmodell, das funktioniert auch, wenn man das, wie die Vorrednerin, die angerufen hat, gesagt hat, wenn man das wirklich politisch will, dann ist das möglich.
Politisch gewollt ist das dann in Kanada nicht mit solchen Duldungsaspekten, Herr Engler?
Also ja, Herr Morgan hat ja sehr viele Aspekte angesprochen, ja, die wir jetzt gar nicht alle sozusagen adressieren können in der
Aber
Kürze der Zeit.
Aber viele davon.
Ja, wir haben ja noch Zeit in der Sendung, genau, kommen wir später noch drauf zurück. Ich meine, der Vergleich mit Kanada ist vielleicht ein möglicher Vergleich. Ich meine, Deutschland, muss man auch mal sagen, ist ein viel größeres Land, ökonomisch von der Bevölkerung her, als Kanada. Aber ich meine, der Hauptgrund natürlich für diesen Unterschied, das stimmt natürlich, dass in Deutschland mehr Flüchtlinge aufgenommen wurden, liegt an der Geografie schlicht und ergreifend. Ja. Natürlich wird oft Kanada als so das leuchtende Beispiel der Migrationspolitik dargestellt, aber sie liegen geografisch in einem Teil der Welt, das einfach nur sehr schwer zu erreichen ist, im Gegensatz zu Deutschland und Europa. Und es ist richtig, Deutschland tut sehr viel, also nicht nur bei der Aufnahme von Flüchtlingen, auch bei der humanitären Hilfe, ja, der Unterstützung von Flüchtlingen in anderen Weltregionen. Und ich würde mir absolut wünschen, dass andere Staaten sich im gleichen Maße engagieren.
Tun sie aber nicht.
Tun sie leider nicht. Und trotzdem muss das, glaube ich, immer eher das die Zielrichtung sein. Wir können nicht sagen, okay, wir haben ein Gefühl von Überforderung und jetzt geben wir alle unsere Werte auf und sozusagen akzeptieren, dass wir Menschen sehr schlecht behandeln, die selber geflohen sind, also wie das Herr Morgan ja vorgeschlagen hat, nach Syrien zurückführen. Das ist für mich ein absolutes No-Go.
Aber wir haben diese...
Aber wir können ja darüber diskutieren, ob das ja ein No-Go ist oder nicht, weil ich sehe das halt überhaupt nicht als No-Go. Und das wird gerade im Radio und in der Presse immer häufig dargestellt, aus moralischen Überlegungen haben wir eine Pflicht, ja, die Menschen hier zu behalten. Und das finde ich eben nicht so. Und wenn man sich Kanada anguckt, und da können Sie nicht sagen, dass Kanada ist viel kleiner, das ist halb so groß. Aber wenn man das vergleicht, 10.000 pro Jahr, die staatlich unterstützt werden, und wir haben in den letzten 10 Jahren 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ohne die Ukraine, mit Familiennachzug, da ist das so in einer kein Relation. Da müsste Kanada so groß sein wie Andorra, dass man da sagt, okay, das ist nicht vergleichbar.
Offenbar,
und
Herr Polz,
mit der Geografie haben Sie natürlich recht, das stimmt, aber man kann ja trotzdem die Nachteile, die man durch die Geografie hat, versuchen zu kompensieren, indem man zum Beispiel einen funktionierenden Grenzschutz aufbaut.
Und offenbar sind doch viele Menschen, Herr Polz, in der Stadt Köln der Ansicht von Max Morgan, weil sie sagen, wir brauchen eine Rückreiseinitiative, richtig? Die gibt es doch in Köln.
Eine Rückreise.
Also die nennen das Rückreiseinitiative. Ich glaube, sogar die Oberbürgermeisterin hat das Rückreiseinitiative genannt.
Also es gibt ja den Begriff der Rückführungsoffensive. Das ist ja auch ein neuer Begriff, der in den Ampel-Koalitionsvertrag eingefügt worden ist. Und die Bundesinnenministerin hat sich ja jetzt anlässlich des Flüchtlingsgipfels auch auf diese Rückführungsoffensive bezogen hat hier also angekündigt, dass hier Maßnahmen ergriffen werden, um Personen, die eben ausreisepflichtig sind, dann auch abzuschieben. Also, aber sagen wir mal so, man kann eben nur dann abschieben, wenn eine Abschiebung rechtmäßig ist. Und das ist immer die entscheidende Frage. Und
aber hat Herr Morgan nicht ganz recht? Hat Herr Morgan nicht recht, wenn er sagt oder wenn er darauf hinweist, dass die Kommunen absolut am Limit sind und dass wir wirklich Rückführungsinitiativen oder Offensiven, egal wie man das Kind nennt, brauchen, weil also, mal irgendwann doch Stopp sein sollte?
Ja, aber das ist ja wieder so, dass es gibt ein Problem und wer soll schuld sein? Mal wieder die Geflüchteten. Also Leute, wir haben die Massenzustromrichtlinie aktiviert. Das war der Rat der Europäischen Union. Wenn man sie aktiviert, dann muss man sich auch auf einen Massenzustrom, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber dann auch einrichten. So, und dann gibt es einen, in Anführungszeichen, Massenzustrom. Und in Deutschland sind 1 Million Leute hier aus der Ukraine registriert worden. So, das ist dann so. Ja? Und da versucht man jetzt andere Gruppen, nämlich diejenigen, die sozusagen hier über den internationalen Flüchtlingsschutz sozusagen hier einreisen, hier Asylanträge stellen. Da spielt man die Gruppen gegeneinander aus und das geht einfach nicht.
Herr Morgan nochmal.
Ich finde, das ist total fair, die Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen, aber man muss Leute vergleichen und man muss sehen, dass in der Ukraine die Menschen kulturell uns einfach näher sind und auch vielleicht Berufe eher haben, die hier gebraucht werden. Und wir brauchen keine Massenimmigration aus kulturfernen und bildungsfernen Ländern. Natürlich haben wir. Wir reden ja jetzt hauptsächlich eben nicht über die ukrainischen Flüchtlinge, die ich komplett unterstütze, sondern um die Flüchtlinge, die 15 Länder auf dem Weg nach Deutschland durchquert haben. Und da könnten wir ganz klar als Europäische Union und auch als Deutschland, ich meine, Deutschland hat 2015/16 die großen Pull-Faktoren ausgelöst. Das waren nicht Österreich und Ungarn. Da könnten wir dagegen angehen, aber das wird einfach nicht gemacht, weil es politisch nicht gewollt wird und weil es in den Medien häufig so hingestellt wird, wer dagegen etwas sagt, der hat keine Moral. Das hatten Sie ja vorhin auch schon wieder erwähnt, mit der Moral argumentieren. Mhm. Wenn man nicht mit Sachen argumentiert, sondern mit Moral, dann ist die Diskussion zu Ende, dann braucht man nicht mehr weiterreden.
Herr Engler.
Ja, ich sehe das wirklich komplett anders. Ich meine, wenn wir überhaupt nicht mehr über Moral sprechen, dann landen wir in der Barbarei, ja. Und ich meine, das sehen wir schon an den Außengrenzen der Europäischen Union. Da sterben regelmäßig Menschen, weil europäischer Grenzschutz sozusagen die Menschen nicht rettet oder aussetzt. Und das ist sozusagen etwas, ja, das können wir akzeptieren und sagen, dann ist das eben so, das ist nicht meine Haltung. Und auch den aktuellen Kontext, bei allem Verständnis für, ja, kapazitäre Engpässe und so weiter. Ich bin natürlich auch, insofern kann ich den Punkt verstehen und auch teilen, den er morgen gesagt hat, wir müssen auf die Aufnahmekapazitäten schauen, aber diese Aufnahmekapazitäten sind auch nichts, sozusagen, das ist nichts, was irgendwie gegeben ist oder feststeht, sondern das wird gesellschaftlich ausgehandelt. Wir sind ein sehr reiches Land, wir haben Ressourcen, abgesehen davon meinten Sie ja auch selbst, wir brauchen auch viele Menschen sozusagen für die Zukunft unseres Landes, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Ich meine, da können Sie jetzt
Ihre Privatmeinung... Ja, aber wir brauchen die gut ausgebildet sind.
Ja, aber wo wollen Sie die denn herkriegen? Ja, sozusagen die Idee, dass wir als Deutschland irgendwie in der ganzen Welt rumfahren und die bestausgebildeten Leute alle zu uns kommen, genau wie wir sie brauchen, ist vollkommen absurd und funktioniert
natürlich
nicht.
Aber es funktioniert ja noch weniger, wenn wir Leute zu uns holen, die keine Nettoeinzahler sind. Dann haben wir ja zwei Probleme. Dann haben wir erstens das Problem nicht gelöst, dass wir keine jungen Leute haben, die unsere Rente zahlen. Und zweitens haben wir das Problem, dass wir Leute kriegen, wo wir noch zusätzlich was draufzahlen. Also das verschärft doch die ganze Situation.
Aber das ist nicht, was wir beobachten. Langfristig, langfristig gibt es Studien, die zeigen, es wandern junge Leute an, sind unterm Strich in die Sozialsysteme wird mehr eingezahlt von Einwanderern, als ausgegeben wurde. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.
Engler, vielleicht ist das nicht das, was Sie beobachten. Das ist aber das, was Max Morgan erzählt, was viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt und was viele Bürgerinnen und Bürger fühlen. So, jetzt kann man sagen, Gefühl gegen Zahlen. Herr Prölz.
Ja, man kann ja ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine. Wir sprechen ja über oft über ukrainische Staatsangehörige, aber es gibt ja ganz viele, die eben in der Ukraine eine Ausbildung gemacht haben, die studiert haben oder die sozusagen am Studieren waren, aus anderen Staaten, die dort ein temporäres Aufenthaltsrecht erhalten haben. So, und ich sage jetzt mal, in Köln sind es rund 600 Personen. Es sind einige Tausend, die sozusagen jetzt auch genauso wie ukrainische Staatsangehörige infolge des Krieges hier hingekommen sind. Und für die gilt ein ganz anderes Recht. Das sind, also das kann ich sozusagen auch persönlich bestätigen, es sind wirklich Fachkräfte, die hier sind. Nur die sollen zunächst mal hier nicht bleiben dürfen. Und werden also komplett anders behandelt als die ukrainischen Staatsangehörigen. Da frage ich mich auch, ja, also jetzt auch im Sinne von Herrn Morgan, das sind hier ausgebildete Fachkräfte, warum sollen sie denn zurück? Also und zwar nicht in die Ukraine, sondern ihre Herkunftsländer.
Herr Morgan, letzter Punkt von Ihnen bitte.
Nein, sowas unterstütze ich ja. Also finde ich ja gut, wenn man tatsächlich sich jeden Einzelnen anguckt und sich überlegt, was bringst du für unser Land? Ja. Was für eine Fachkraft bist du? Brauchen wir dich? Genauso wie es Kanada oder Australien macht, brauchen wir dich? Ist das ein Beruf, der hier gebraucht wird? Bist du ein Krankenpfleger? Bist du ein Raketenwissenschaftler, den wir hier unbedingt brauchen? Oder bist du jemand, der uns vielleicht auf der Tasche liegt und den wir dann nicht so gut brauchen? Für solche Menschen sollen wir auch eine Unterstützung bringen, aber da halt nur in äußerst geringen Maßstäben, wie Kanada mit ihren 10.000, auf Deutschland wäre das umgerechnet 20.000, die vom Staat finanziert werden. Und der Rest können sich ja auch Privatleute drum kümmern, wie in Kanada eben, auf Deutschland 40.000 umgerechnet. 40.000 Menschen jedes Jahr, wo Privatpersonen eine Bürgschaft für ein Jahr übernehmen und sagen, wir füttern die Person jetzt durch, wir integrieren sie, wir leisten da diese Arbeit, die viele Menschen scheinbar auch machen wollen in diesem Land, wenn ich mir Herr Polz und Herr Engler so anhöre.
Max Morgan, ich danke Ihnen herzlich für diesen ganz wichtigen Hinweis, auch nochmal auf andere Länder zu gucken, wie die das machen. Danke Ihnen sehr für den Anruf aus Berlin. Wir haben es mit einem erheblichen Stresstest für unsere Gesellschaft zu tun, sagt Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und er sagt das im Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen. Heute ist das unser Thema und deshalb ist Markus Engler heute unser Gast, zusammen mit Klaus-Ulrich Prölz vom Kölner Flüchtlingsrat. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen und Ansichten, die Sie uns mitteilen können unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ralf Döcke aus Bautzen hat sich fürs Telefon entschieden. Schönen guten Morgen, Herr Döcke.
Ja, guten Morgen, Herr Döcke. Döcke Ralf aus Bautzen.
Grüße Sie. Arbeiten Sie in der Flüchtlingshilfe oder aus
Bautzen? Ja, Ich arbeite seit 2015 ehrenamtlich als Pate und betreue viele Geflüchtete, also temporär. Und meine Erfahrung ist eben, dass Integration politisch leider nicht gewollt ist. Also gerade bei den Flüchtlingen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Ich habe eine größere Gruppe von Pakistanis, wo ich festgestellt habe schon, dass das Asylverfahren etliche Mängel aufzeigt, dass eben beispielsweise gesagt wird, sie könnten sich, was auch für ein Grund für immer, sie könnten sich in dem Land irgendwo verstecken. Und generell merke ich eben, die Behörden, die Ausländerbehörden hier, Landkreis Bautzen, ist da besonders auch nicht sozusagen positiv zu nennen, dass Integrationsbemühungen unterdrückt werden und nicht gewollt werden.
Also das Woran machen Sie das fest, Herr Döcke? Ja, genau. Welche Beispiele haben Sie dafür?
Das fängt an bei Antrag auf Arbeitserlaubnis, die dann entweder gar nicht bearbeitet werden. Man muss immer wieder nachfragen. Der Geflüchtete kriegt meistens überhaupt keine Antwort, wenn dann nicht noch jemand dann unterstützt. Die eben lange nicht bearbeitet werden, da ist das Arbeitsangebot weg oder Ausbildung eben auch. Junge Leute, die hier einen Schulabschluss gemacht haben, ne, BVJ zum Beispiel, haben einen Hauptschulabschluss damit erreicht, möchten eine Ausbildung machen, möchten eine Ausbildungsduldung dadurch bekommen auch natürlich. Und die Anträge werden eben auch entweder nicht bearbeitet oder mit fadenscheinigen Argumenten dann. Aber meistens kommt es gar nicht zu einer schriftlichen Ablehnung hier gerade im Landkreis Bautzen. Das ist das Problem, man bekommt überhaupt keine Entscheidung. Es wird einfach nicht entschieden und damit ist dann auch der Ausbildungsplatz wieder flötend für die Leute. Und das sind ja, wie jetzt einer der Gesprächspartner gesagt hat, wir wollen keine Unqualifizierten, aber das sind alles Leute, die sich hier schon geschult haben, gebildet haben oder, ne, und trotzdem lässt man sie nicht.
Also Ihre Erfahrung ist, Herr Döcke, dass von Behördenseite aus Integration willentlich verhindert wird?
Ja, das ist wirklich so. Meine Erfahrung und auch die Erfahrung vieler anderer Ehrenamtlicher, auch des Sächsischen Flüchtlingsrates, mit dem ich auch eng zusammenarbeite, und auch von Anwälten, leider.
Herr Polz, wie sieht das bei Ihnen in Köln aus?
Nee, aber ich kann das auch wirklich nur bestätigen. Also es ist auch wieder eine absurde Situation, dass wir auf der einen Seite ein Aufenthaltsgesetz haben, was sozusagen bundeseinheitlich eigentlich umgesetzt werden sollte oder jedenfalls sollte man so denken. Und auf der anderen Seite feststellen, dass dass aufgrund vieler Ermessensspielräume die Ausländerbehörden in den Kommunen ganz unterschiedlich damit umgehen. Also so wie Herr Döcke jetzt berichtet hat, das wäre beispielsweise hier in Köln nicht möglich. In anderen Ausländerbehörden, die ich hier auch in Nordrhein-Westfalen kenne, wäre das auch sehr gut möglich oder wird das auch so in etwa praktiziert. Und so entscheidet dann wirklich die politische Ausrichtung einer Kommune darüber, wie die Ausrichtung der Ausländerbehörde ist. Also ob sie Ermessensspielräume wohlwollend umsetzt, also zugunsten der Betroffenen, oder aber nicht.
Wer entscheidet denn darüber, wie eine Behörde sich verhält oder auch nicht?
Ach ja, wer entscheidet? Also da gibt es ja nicht jemand, der das so entscheidet, sondern...
Ja, weil
also,
Sie sagen, das ist in Köln gar nicht möglich, was die da in Sachsen machen.
Weil es eben einen Konsens gibt. Es gibt einen großen Konsens zwischen jetzt auch der Ausländerbehörde, ich sage jetzt mal den Verwaltungsbehörden, die hier involviert sind, und der Zivilgesellschaft. Es gibt Gremien, in denen Probleme sozusagen diskutiert werden, die vom Stadtrat beschlossen worden sind, zum Beispiel den Runden Tisch für Flüchtlingsfragen der Stadt Köln. Aber es gibt auch den Ratsausschuss mit dem Namen Integrationsrat, wo es auch ganz oft um diese Dinge geht. Das heißt, es gibt sehr viel Kommunikation, und diese Kommunikationsstruktur hat eben dazu geführt, dass sozusagen hier es politisch ein Konsens ist, eben wohlwollend zu entscheiden. Und solche Strukturen fehlen oft in anderen Kommunen. Das merken wir immer wieder.
Herr Engler.
Ja, ich würde gerne was ergänzen. Ich meine, der Punkt, den Herr Polz ja macht, im Kontrast zu der Situation, die Herr Döcke uns geschildert hat, heißt, okay, wir haben bestimmte Kommunen. Ich meine, Köln ist auch eine große Stadt im Vergleich vielleicht zu Bautzen. Ich kann mir vorstellen, dass die Aufnahmestruktur, stimmt, auch wenn vielleicht weniger Flüchtlinge und Migranten dort sind sozusagen, aber wahrscheinlich gibt es einfach sehr viel weniger Ressourcen. Und ich glaube, das ist etwas so nach vorne gedacht auch, ja, positiv gedacht sozusagen. Wir werden immer ein Einwanderungsland bleiben. Wir müssen eigentlich noch besser werden, sagen, als Gesellschaft auf Ebene natürlich auch der Verwaltung, die jetzt gerade, Sie haben ja das Wort Stresstest oder was ich gesagt habe, nochmal ins Gespräch gebracht. Im Moment stehen vor allem diese Verwaltung auch unter einem Stresstest. Und klar, das ist jetzt eine historisch besondere Situation mit der Situation der Ukraine. Die Behörden sind nicht überlastet wegen, sozusagen, 150.000 Asylanträgen, sondern wegen 1 Million ukrainischer Flüchtlinge, ja, die halt aber sich in die gleichen oder ähnlichen Strukturen wiederfinden. Aber klar, wir brauchen sozusagen mehr Ressourcen in den verschiedenen Verwaltungen. Das ist eine unglaublich wichtige Investition, ja, sozusagen, damit wir als Einwanderungsgesellschaft erfolgreich bleiben können. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Klar, Herr Döcke hat ja auch über Menschen aus Pakistan gesprochen. Und wir haben, wie ich auch schon am Anfang sagte, natürlich sehr differenziertes Einwanderungs- und Asylrecht. Und klar, Menschen aus Pakistan in der Regel bekommen keinen Schutz bei uns. Das sind dann Entscheidungen eben des Bundesamts für Migration. Man kann, wenn man damit nicht einverstanden ist, dagegen klagen bei den Verwaltungsgerichten. Das heißt nicht, dass es nicht im Ausnahmefall auch möglich sein kann, aber in der Regel. Ja, und insofern kann man diese Aussage, die Herr Döcke gesagt hat, nicht verallgemeinern. Ja, sozusagen bei anderen Flüchtlingsgruppen, Syrern zum Beispiel, aber auch Menschen mit sogenannter guter Schutzperspektive. Man kann es kritisch diskutieren, aber ich wollte nur den Punkt machen, dass wir da eine ganz andere Integrationspolitik haben.
Herr Döcke, seit wann sind Sie ehrenamtlich tätig in der Flüchtlingshilfe?
Seit 2015. Und ich hätte vielleicht bloß noch einen ganz kurzen Satz gern gesagt. Wir hatten jetzt erst Ende August in Hoyerswerda, das ist auch eine GU. Dort ist ein Mann, da war es eben auch wieder ein Pakistani, weil der war schon mal auch in Bautzen eine Zeit lang. Der ist mindestens 5-mal auch umverteilt worden in den Jahren. Der war schon seit sehr langer Zeit krank. Er hat sozusagen einen Selbstmord begangen. Ich wollte das eigentlich nur mal sagen, was dann eben mit Leuten passiert, die über viele, viele Jahre so in so einer Perspektivlosigkeit gehalten werden, vielleicht dann auch Leistungskürzung. Also er wollte zurückgehen, soweit ich jetzt gehört hatte. Und auch das wurde entweder, also er hatte auch keinen Termin, wann er zurück kann.
Also Sie unterstützen, Herr Döcke, Menschen, Flüchtlinge bei allen Problemen, mit Ämtern, mit Behörden, mit Wohnungseinrichtungen, vom Asylantrag bis hin zur Aufenthaltsmöglichkeit. Macht Sie das denn manchmal mutlos, was Sie in Sachsen erleben, was Sie in Bautzen erleben, oder sagen Sie, nee, ich mache weiter?
Ja, es macht mich mutlos, aber ich mache auch weiter, weil ich denke, die Menschen haben es verdient. Und wenn ich in der Situation wäre, ich wäre auch froh, wenn jemand da wäre.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Bautzen, Ralf Döcke. Wir schaffen das, war der Kanzlerinnenspruch, als vor 7 Jahren hunderttausende Menschen vor dem Krieg in Syrien flohen. Damals war die Hilfsbereitschaft immens. Flüchtlingsunterkünfte wurden aufgebaut, Kinder eingeschult, Integrationsprogramme aufgelegt. Wie ist die Situation heute? Darüber spreche ich heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Markus Engler, Migrationsforscher, und mit Klaus-Ulrich Prölz, Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates. Sind wir, Herr Prölz, heute anders betroffen als damals, weil wir selber mehr Sorgen haben, nämlich Sorgen um steigende Preise, Lebensmittelpreise, Energiekosten? Wie sieht unsere Reaktion heute aus?
Ja, also da kommt natürlich einiges zusammen, das ist ganz klar. Also wir leben ja wirklich in sehr schwierigen Zeiten, sehr unsicheren Zeiten, und zwar wir alle hier. Und so, und jetzt haben wir sozusagen, jetzt erleben wir halt als eine Folge einer Krise oder des Krieges sozusagen, dass hier 1 Million Leute aus der Ukraine registriert sind. Wir erleben, dass dass auch andere Flüchtlingsgruppen sozusagen jetzt auch stärker zu uns wiederkommen. Und das führt natürlich auch zu Unsicherheiten. Und man guckt sich die eigene Situation an und stellt fest, man kann immer weniger Lebensmittel kaufen, sage ich mal, weil die Preise steigen. Mhm. Und auf der anderen Seite stellt man fest, ja, da kommen jetzt auch mehr Leute wieder. Und das führt natürlich dann auch oft zu bestimmten Stimmungen, die wir eigentlich nicht gut finden.
Also eine Stimmung ist überfordert, sich überfordert zu fühlen. Eine andere Stimmung passiert, ist in Italien passiert. Italy first, Giorgia Meloni. Kann es sein, dass eine solche Stimmung auch bei uns bald kommt? Also es könnte ja durchaus sein, dass in Italien dieser Rechtsruck auch deshalb stattgefunden hat, weil sich Italien mit den Flüchtlingen von der EU alleingelassen gefühlt hat.
Vielleicht kann ich was dazu sagen. Also ich glaube, also die politischen Entwicklungen in Italien haben wahrscheinlich vielfältige Gründe, ja. Also auch mit einer völlig zerklüfteten Parteienlandschaft sozusagen.
Genau, deshalb dachte ich, ein Grund
könnte das sein. Ja, genau. Und natürlich ist es so, dass in der italienischen Debatte das Thema Flucht und Migration auch sehr präsent ist. Aber ehrlich gesagt, klar, wir haben die Dramatik der ankommenden Boote auf den Inseln, Lampedusa und so weiter. Aber Italien ist eigentlich hauptsächlich ein Transitland, ja. Das heißt, die meisten Flüchtlinge und Migranten würden gar nicht in Italien bleiben. Sozusagen. Insofern kann man auch nicht sagen, dass die italienische Regierung oder das Land damit so belastet wäre, sondern wir müssen dann eher gucken über, ja, also wie bestimmte politische Kräfte eben dieses Thema für sich instrumentalisieren. Und in Deutschland haben wir ja natürlich, also was die Zahlen angeht, eine ganz andere Situation. Es ist auch ein ökonomisch stabileres Land als Italien.
Noch?
Ja, aber insofern muss man immer ein bisschen auseinanderhalten, was sozusagen, wie viel können wir tatsächlich leisten und schaffen? Das steht ja auch nicht für alle Zeiten fest. Und Sie haben recht, natürlich wissen wir nicht, wie die wirtschaftliche Situation sich weiterentwickelt. Ja, es kann sein, dass wir hier in schweres Fahrwasser hineinkommen.
Das ist ja genau die Sorge vieler.
Ja, ich kann die Sorge verstehen. Trotzdem finde ich, sollten wir in einem Land wie Deutschland sozusagen, sozusagen, und da sehe ich schon Unterschiede zu anderen Ländern, ja, was die politische Kultur angeht, was gerade der Umgang mit dem Thema Migration angeht, sozusagen sollten wir versuchen, bestimmte, vielleicht auch offen rassistische oder sozusagen andere Diskurse nicht zu sehr führen. Wir können ja gerne darüber streiten, über das Thema. Also wenn jemand wie Herr Möller anruft, ja, ich bin, Max?
Morgen,
Entschuldigung. Ich bin in vielen Punkten völlig anderer Meinung als er, aber wir können miteinander reden sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, dafür ist so eine Sendung wie die heute auch sehr, sehr gut. Ohne dass wir dann immer gleich mit allen möglichen Argumenten ankommen, die auch den Boden der Realität, der Fakten, Pull-Faktor, hätte man auch noch was zu sagen können, wird auch in der politischen Debatte gerade diskutiert. Also wir sollten einfach bei den Fakten bleiben und dann können wir unterschiedliche Abwägungen treffen. Ich glaube, dann ist uns allen schon sehr geholfen.
Pull-Faktor heißt, viele Menschen werden angelockt dadurch.
Ja, vermeintlich Pull-Faktor, da gibt es dann verschiedene Pull-Faktoren, die da thematisiert werden, aber oft, das hat der Hörer auch gesagt, die Sozialleistungen sind angeblich zu hoch, deswegen kommen sehr viele Menschen zu uns. Und aus der Forschung wissen wir, dass das nicht der entscheidende Faktor ist. Ja, ob jetzt die Sozialleistungen ein klein bisschen höher sind, die Menschen kommen erstens, weil sie fliehen müssen und vor allen Dingen gehen sie dann dorthin, wo sie vor allen Dingen Verwandte, Angehörige haben und natürlich sozusagen sich insgesamt willkommen fühlen, weil sie Deutschland, das wissen wir aus Umfragen immer wieder, als ein stabiles Land, in dem Menschenrechte geachtet werden, in dem man auch Arbeitsmöglichkeiten haben kann, wahrnehmen und nicht, weil dort bei den allermeisten jedenfalls Sozialleistungen etwas höher sind als vielleicht in anderen Ländern.
Michael Pitschel ruft uns an aus Zweibrücken. Guten Morgen, Herr Pitschel.
Guten Morgen. Das war jetzt eine ganz spannende neue Argumentation, die wir bis jetzt hatten. Weil eigentlich hatte ich angerufen, weil in Bautzen, dass die Probleme gibt mit den Behörden und so. Und in Köln ist das nicht der Fall. In Zweibrücken, wo ich bin, da ist zum Beispiel eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Handwerkskammer, zwischen den Behörden, die Migrationshintergründe werden praktisch stark gefördert, indem er Sprachunterricht und alle Möglichkeiten bietet, die ich so eigentlich gar nicht mit Problemen behaftet sehe. Ich denke eher, dass wir Probleme haben, weil wir müssen fördern und fordern. Und da, glaube ich, haben wir ein großes Problem.
Wie sieht Ihre Förderung aus oder Ihre Pläne für Förderung, Herr Pitschel?
Die Förderung ist folgendermaßen, dass wenn jetzt ein junger Mann kommt, ich habe einen Handwerksbetrieb.
Ah ja.
Und ich bin der größte Ausbilder Sanitärheizung Klempnerei hier in seit 25 Jahren. Ich bilde jedes Jahr einen aus und bringe auch alle zum Gesellen. Und jetzt kommt einer und bewirbt sich und hat dann Sprachbarriere und Schulbarriere. Und dann gibt es in der Handwerkskammer Ansprechpartner. Und dann wird geguckt, wo kann der Sprachunterricht kriegen. Dann kriegt der Förderunterricht und kann gleichzeitig auch, wird sogenannt bei uns in die Lehrlingsrolle eingetragen und kann seinen Beruf erlernen. Und jetzt ist aber das Problem, dass wir eigentlich weniger haben, die das in Anspruch nehmen, sondern dass halt doch die Bereitschaft, dann 3 Jahre oder 3,5 Jahre zu lernen, dann irgendwann nachlässt. Was mit Migrationshilfe dann halt auch nicht geschafft wird.
Deshalb kommen wir wahrscheinlich jetzt zu dem Punkt fordern. Sie haben gesagt, Sie möchten fördern und fordern. Was fordern Sie?
Ja, fordern eigentlich, dass wir als Gesellschaft, die wir so viel leisten und auch so eine gute Willkommenskultur an den Tag legen, dass wir aber auch unsere Regeln, die wir haben, klar kommunizieren. Und das heißt halt, ich habe eine Strecke vor mir, die muss ich machen, weil der hört jetzt praktisch dann auf mit seiner Lehre und macht dann nichts. Und das ist natürlich schwer. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der eben da gerade neu angesprochen wurde. Dann sehe ich auch die Gefahr, dass die Stimmung kippt. Ja. Weil der aus Bautzen, der ehrenamtlich ist, wir versuchen ja alle Leuchttürme zu schaffen. Und damit dieses braune Gedankengut, diese blöden Argumentationen, dass die nicht greifen. Aber wir brauchen auch natürlich dann die Mithilfe derjenigen, die wir fördern.
Ich finde das ganz toll, dass Sie dieses Beispiel erzählen. Also da möchte jemand eine Lehre machen und bricht die dann doch ab. Ist das eigentlich, jetzt mal abgesehen von Flüchtlingen, ist das auch bei deutschen Auszubildenden so? Also was erleben Sie, Herr Pitschel, mit Ihren Auszubildenden? Also
ich persönlich kann aus 25 oder fast 30 Jahren Ausbildungserfahrung sagen, dass ich vielleicht einen hatte, der jetzt kein Migrationshintergrund hat, der abgebrochen hat, ja. Aber auf der Migrationsseite habe ich leider schon 3, die einfach dann abgebrochen haben. Ja. Und die Begründung die die dann bringen, die sind halt schon spektakulär. Das passt da nicht zu dem, was eben gesagt wurde, dass die nicht nach Sozialleistung gucken. Also das argumentieren die dann ganz klar. Ja.
Ja. Herr Prolz, es ist ja wirklich überall im Handwerk, in der Wirtschaft, in der Gastronomie, werden händeringend Fachkräfte gesucht oder auch Hilfskräfte. Wie stehen die Chancen, diese Lücken eben auch zu füllen? Also, dass vielleicht nicht jeder eine Ausbildung macht, aber dass man einfach Leute in den Arbeitsmarkt reinbringt, die so händeringend gesucht werden, die vielleicht jetzt nicht den besten Sprachkurs absolviert haben, um eine Hilfsarbeit durchzuführen.
Ja, ich möchte aber ganz am Anfang nochmal sagen, der Herr Pietschel hat gesagt, dass ich gesagt habe, in Köln gibt es keine Probleme mit den Behörden. Natürlich gibt es Probleme auch mit den Behörden. Wir haben halt aber eine andere Kommunikationsstruktur und die Beispiele, die der Herr Döcke vorhin genannt hat in Bautzen, die, wie gesagt, die wären in Köln anders gelöst worden. Mhm. Aber das noch nebenbei. Also ein großes Problem, was wir immer wieder feststellen, hat übrigens auch der Herr Döcke angesprochen, nämlich die Frage des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Und es gibt für mehrere sozusagen Flüchtlingsgruppen eben Arbeitsverbote, die auch zum Teil unterschiedlich umgesetzt werden. Es gibt komplette Arbeitsverbote, etwa für Menschen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens zum Beispiel. Und diese Arbeitsverbote, die haben es echt in sich, weil die Leute natürlich sich insofern nicht in Anführungszeichen integrieren können, als sie den Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit nicht sicherstellen können. So, und das zweite Problem, was wir halt sehr oft beobachten, ist eben, dass eigentlich eine Voraussetzung für Ausbildung und Arbeit ist, dass die Leute eben auch ausreichend Deutsch sprechen können. Gerade für eine Ausbildung ist es ja entscheidend, also sprich für die Berufsschule vor allen Dingen. Und manche freuen sich sehr, wenn es geklappt hat, einen Ausbildungsplatz tatsächlich zu bekommen und dafür auch die Erlaubnis, diese Ausbildung machen zu können. Aber haben dann vergessen sozusagen, dass sie eben auch ausreichend Deutschkenntnisse haben müssen, um sozusagen die Berufsschule auch zu bestehen. Und das sind jedenfalls unsere Beobachtung, führt zuweilen auch dazu, dass Ausbildungen halt abgebrochen werden müssen.
Gibt es denn die Chance, dass man sagt, Leute, wir knüpfen schon euer Bleiberecht auch daran, ob ihr zum Beispiel ausreichend Deutsch gelernt habt? Sonst tut es uns schrecklich leid, sonst gibt es nämlich auch keine weitere Unterstützung.
Das ist ja so.
Das ist ja so, genau.
Also ich kann das vielleicht, also das ist im Aufenthaltsrecht schon jetzt so geregelt sozusagen. Also jetzt nicht bei anerkannten Flüchtlingen, aber bei sozusagen anderen Kategorien von Migranten, wenn man eine Duldung hat. Also wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen, dieses Thema. Ne? Kann man dann ein Bleiberecht bekommen, auch wenn man abgelehnt wurde erstmal als Flüchtling? Da gibt es bestimmte Regeln, die schon jetzt existieren. Die Bundesregierung will eigentlich daran gehen, weil man sieht, dass die bestehenden Regeln für viele nicht zu erreichen sind. Genau solche Situationen, wie auch geschildert wurden. Man ist ewig lang schon in Deutschland, kann eigentlich nicht zurückkehren, hat aber auch kein Bleiberecht. Vielleicht darf man auch nicht arbeiten. Also, dass man da Lösungen finden muss, weil man realistischerweise diese Menschen nicht zurückführen kann oder jedenfalls nur ein Teil von ihnen, muss man dann quasi auch einfach akzeptieren, auch ja, wenn klar bestimmte, also in bestimmten Situationen ist Rückführung vielleicht eine Option, die man wählen muss, aber es ist nicht nur in Deutschland so. Ja? Alle Industriestaaten stehen vor dieser Herausforderung. Insofern, ich glaube, die Bundesregierung hat es erkannt, sie will da nachsteuern, dass man Menschen, dass die Schwellen für ein Bleiberecht ein bisschen abgesenkt werden, aber klar, da sind so Sachen drin wie Sprachkenntnisse, muss man nachweisen und auch den Lebensunterhalt zumindest teilweise zu erfüllen, also das ist schon jetzt so, man kann dann über die Details reden, wie man diese Stellschrauben sozusagen justiert, wie gut man Deutsch können muss, wie viel man sozusagen verdienen muss und vielleicht noch ein Punkt, der mir auch wichtig ist, wir müssen auch den Blick ein bisschen weiten, dass ich würde sehr gern von Herrn Pietschel vielleicht auch noch ein bisschen mehr hören, also was genau die Gründe sind, ja, sozusagen, warum Ausbildungen abgebrochen sind. Oft sind das ja auch junge Menschen, die stehen enorm unter Druck, da stehen ganze Familien dahinter. Und sagen, langfristig wäre es vielleicht besser, eine Ausbildung abzuschließen und dann vielleicht einen guten Arbeitsplatz zu finden.
Aber unter welchem Druck stehen die denn?
Ja, oft, also ich meine, ich kenne jetzt nicht die Fälle im konkreten Fall, aber aus der Forschung wissen wir, das sind zwar oft einzelne Migranten, die kommen aus bestimmten Ländern, anders als in der Ukraine, wo vor allen Dingen Frauen mit Kindern, also mehr Familien, noch kommen. Aber die werden von Familien teilweise geschickt, sozusagen. Sie sind teilweise verschuldet, weil sie die Reise bezahlen und sich dafür Geld borgen und sozusagen stehen unter enormem Druck. Familienangehörige in den Herkunftsstaaten, wo die Situation oft sehr schlecht ist. Ja, vielleicht nicht sozusagen, gibt es keinen Krieg, aber ökonomisch sehr schlecht ist, diese Familien unterstützen zu wollen und zu müssen. Da stehen die unter einem enormen Druck sozusagen von Seiten der Familien. Das kann auch dazu beitragen, dass man denkt, okay, ich versuche irgendwie eher schnelles Geld zu verdienen, anstatt eine Ausbildung zu Ende zu machen. Das, ich weiß nicht, ob das der Fall ist.
Herr Pitschel, wie sind denn Ihre Erfahrungen?
Oh, da, also ich habe fast ausschließlich nur positive Erfahrungen, aber ich kann natürlich jetzt hier Beispiele nennen, die das konterkarieren. Mhm. Also ich mache schon seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen in der Erwachsenenqualifizierung. Das heißt, ich habe einen Tunesier und ich habe einen türkischen Mitarbeiter und die haben beide in ihren Herkunftsländern schon ein Handwerk erlernt, ist aber dann natürlich aufgrund unterschiedlicher Qualitätsstandards nicht anerkannt worden. Der eine konnte im Rahmen der Berufsausbildung seine Lehre verkürzt durchführen und der andere halt ganz normal dann die Lehre durchlaufen. Beide sind erfolgreich Gesellen geworden. Beide, der Tunesier ist dreisprachig sogar, der spricht Tunesisch, Deutsch und Italienisch. Und
also Französisch spricht er.
Französisch, Italienisch, da spricht er vier, da spricht auch Italienisch, ja. Genau. Weil da hat es irgendwie mal ein Ausbildungsabkommen gegeben zwischen Tunesien und Italien. Mhm. Aber mein türkischer Mitarbeiter spricht etwas schlechter Deutsch, aber beide haben Familien und beide haben das durchgezogen. Aber die hier Bleiberecht haben, und das trifft halt leider die drei, wo dann abgebrochen haben, die haben auch Familie. Aber die haben ganz einfach aus sozial oder aus finanziellen Gründen, die haben ganz klar kommuniziert, 3,5 Jahre Ausbildung, das ist schlecht, man kann viel besser anderweitig Geld verdienen.
Herr Pichtel, bleiben Sie denn bleiben Sie denn jetzt trotzdem am Ball und möchten Sie weiterhin ein Leuchtturm sein?
Nein, sonst wird es ja nichts. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken, also aufgeben ist keine Option. Weil wir müssen ja immer einen Schritt stärker sein als die blöde Argumente haben. Ja? Aber wir müssen halt aufpassen, so wie Sie gesagt haben, die Stimmung kippt. Und dadurch, dass ich ja das Glück habe, berufsmäßig, ich bin jeden Tag oder jede Woche, ich bin immer von der Putzfrau bis zum Professor quer durch die Bevölkerung unterwegs und immer im Heiligtum, also immer im Privaten. Mhm. Ja? Und da gibt es ja immer Gespräche. Man sieht die Stimmung und das wird dann schon schwierig, den anderen zu erklären. Also ihr müsst brav jetzt weiter schön auf Arbeit gehen und alles machen. Und andere können sich zurücklehnen und sagen, oh, jetzt gucken wir mal, das geht ja auch anders. Und
sagt,
diese Beispiele sind auch schon, ja.
Sagt Michael Pitschel, der uns angerufen hat aus Zweibrücken. Vielen Dank dafür. Und Angelika Ludwig schreibt: Ich bin entsetzt, wenn ich höre oder lese, dass perfekt integrierte Flüchtlinge in Nacht- und Nebelaktionen in ihre Herkunftsländer verbracht werden. Diese Menschen haben deutsche Schulbildung, vielleicht sogar eine Ausbildung absolviert und sollen dann nach Jahren Deutschland verlassen. Sie sind nicht kriminell geworden und müssen doch gehen. Schade um die Gelder, die in deren Ausbildung investiert wurden. Und schade um die zukünftigen Arbeitnehmer, die doch in unserem Land so dringend benötigt werden. Das Thema haben wir schon gehabt gerade. Und nun fragt Angelika Ludwig, warum erhalten solche Flüchtlinge nicht einen deutschen Pass? Als Belohnung, schreibt sie in Anführungsstrichen, für ihr Bestreben, sich anzupassen und ihr Leben in Deutschland zu leben. Nächste Frage, und die geht an einen unserer Gäste, nämlich Klaus-Ulrich Prölsk, den Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrates, der ja heute mit dem Migrationsforscher Markus Engler hier ist. Warum werden nachweislich kriminell auffällige Geflüchtete nicht konsequent ausgewiesen? Herr Prölsk.
Naja, weil es auch dafür Regeln gibt. Also es ist oft so, dass die Identität der Person nicht klar ist. Auch für Abschiebungen, also für aufenthaltsbeendende Maßnahmen, braucht man einen Pass oder ein Passersatzdokument. Und da ist es auch für die Behörden oft schwierig, hier von der jeweiligen Botschaft ein solches Dokument zu bekommen.
Aber wenn die kriminell auffällig geworden sind, so wie Frau Ludwig das schreibt, warum muss ich dann auch nach dem Pass gucken?
Naja, weil das...
sag ich jetzt mal ganz salopp.
Ja, weil also man braucht einen Pass nicht nur für eine rechtmäßige Einreise, sondern auch für eine rechtmäßige Ausreise. Und das ist oft ein Grund. So, Das Aufenthaltsgesetz regelt darüber hinaus eben sozusagen ganz klar, wer sozusagen ausgewiesen werden muss, also welche Straftaten sozusagen oder welche Verurteilungen vorliegen müssen. Allerdings ist ein Unterschied zwischen Ausweisung und dann auch aufenthaltsrechtliche Maßnahmen, die dann auch umgesetzt werden können. Und das ist eben oft der Knackpunkt, dass es hier Schwierigkeiten gibt, diese Maßnahmen umzusetzen.
Nächste Frage von Angelika Ludwig. Warum müssen Geflüchtete jahrelang in den Asylunterkünften auf eine Bewilligung oder Ablehnung warten?
Auch an mich?
Ah.
Ja. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also das Problem sind immer noch die doch sehr langen asylrechtlichen Verfahren. Auf der einen Seite entscheidet zunächst mal eine Bundesbehörde, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, über den Asylantrag. Und müssen ja oft wirklich feststellen, dass viele Entscheidungen qualitativ einfach schlecht sind, sodass dann später die Verwaltungsgerichte noch darüber entscheiden müssen. Und in vielen Fällen werden dann die Bescheide des Bundesamtes aufgehoben. Und wir wissen ja, dass auch die Verwaltungsgerichte stark belastet sind, dass es auch personelle Schwierigkeiten dort gibt, sodass die Verfahren halt total lang dauern.
Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, völlig überforderte Kommunen, die Leute schaffen es einfach nicht mehr. Selbst der Flüchtlingsrat in Köln schafft es nicht mehr. Da sind Sie ja nun Geschäftsführer, Herr Prölz, und Sie haben einen Aufnahmestopp bei den Beratungen verhängt. Also Ihnen steht ja auch schon das Wasser bis zum Hals.
Das stimmt. Also wir haben tatsächlich einen Aufnahmestopp, was unsere Beratungsstellen in Köln betrifft, jetzt noch bis Anfang November. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir wirklich sehr, sehr viele Anfragen bekommen nach Beratungsgesprächen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir insbesondere Rechtsberatung anbieten. Das heißt, wir beraten nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz und vertreten die Geflüchteten gegenüber Behörden, im Prinzip so wie Rechtsanwälte auch. Und das führt dazu, dass die Einzelfallarbeit halt sehr intensiv ist. Und letztlich ist es eben, also die Kommunen sind belastet, wird gesagt, also die Unterbringung wird schwieriger, das stimmt ja auch. Aber eben auch die professionelle Flüchtlingssozialarbeit ist natürlich auch betroffen. Die Unterbringung ist
alle
das eine.
Alle sind betroffen, ja.
Genau. Und das andere sind die professionellen Strukturen, aber natürlich auch die Strukturen der Freiwilligenarbeit.
Aber wäre es denn nicht auch mal irgendwann sinnvoll zu sagen, wir verhängen jetzt auch mal einfach einen Aufnahmestopp, ganz generell, bis alle Anträge abgearbeitet sind? Sonst geht das ja bis Ultimo. Die Antwort wird wahrscheinlich nein sein, die Sie mir beide geben, weil das aus rechtlichen Gründen nicht geht. Trotzdem wäre es nicht sinnvoll?
Also ich.
Wir haben jetzt dieses Jahr 1 Million Flüchtlinge zusätzlich bekommen im Land. Vielleicht sind es nächstes Jahr 2 Millionen.
Es ist unbestritten eine sehr herausfordernde Situation. Klar, das eine sind die Zahlen im Allgemeinen, das andere ist, haben wir auch schon angedeutet, die gesamte gesellschaftlich-ökonomische Situation, die sich, wo neue Herausforderungen entstehen. Die Frage ist, was sind politische Lösungen? Und ich finde, politische Lösungen können jetzt nicht sein, sozusagen Menschen, die offenkundig Schutz brauchen, irgendwie ihrem Schicksal zu überlassen. Und ich meine, wir reden hier über Leben und Tod. Ja? Es geht nicht darum, sozusagen, dass Menschen vielleicht ein bisschen bessere Lebensbedingungen wollen.
Wir reden aber auch über Nachbarstaaten.
Ja, genau.
Die natürlich auch mithelfen können.
Deswegen, also Stand jetzt, trotz allem sozusagen Stress, den wir jetzt sehen, kann ein Land wie Deutschland mit der Situation umgehen. Klar ist natürlich, wir kennen die Zukunft nicht. Ja? Keiner von uns hat so eine Kristallkugel und kann sagen, wie geht der Krieg, und das ist ja das, die Hauptvariable ist, wie geht der Krieg in der Ukraine weiter. Es sind nicht, die politische Diskussion im Moment fokussiert sehr stark über mehr Menschen, die über die Balkanroute zu uns kommen. Ja, es gibt einen Anstieg. Zahlen sind meiner Einschätzung nach nicht sozusagen außergewöhnlich hoch, ja, auch wenn wir das vergleichen mit den Jahren zuvor. Da hatten wir halt Corona-Jahre, da waren die Zahlen sehr niedrig. Wenn die Zahlen sinken, spricht niemand drüber. Wenn sie wieder ansteigen, regen sich alle auf. Das Problem sind sozusagen, oder die Herausforderungen sind die vielen, vielen Menschen aus der Ukraine. Die europäische Politik hat sich dafür entschieden, dass die Menschen selber entscheiden können, welches Land sie gehen. Dafür gibt es auch gute Gründe, aber meine Position ist, dass bei einer bestimmten Größenordnung, wie Sie jetzt sehen, dieses Modell nicht mehr funktioniert und wir einfach eine stärkere Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine, möglicherweise auch von anderen zwischen europäischen Staaten haben. Das ist eine Forderung, die es seit langem gibt. Ich bin mir natürlich bewusst, dass sehr viele Regierungen in der Europäischen Union das nicht wollen. Aber ich finde, diese Debatte müssen wir zumindest jetzt wieder viel stärker führen.
Leonore Föhringer-Droscht ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe was beizusteuern von der nicht von der politischen Seite. Dadurch, dass ich auch mal ein paar Jahre in der Ukraine in Kiew gewohnt habe. Mhm. Aber auch weil ich vielleicht so gestrickt bin, habe ich irgendwie sofort einen inneren Impuls gefühlt, dass ich da was machen könnte, sollte. Und habe aber, weil ich auch alleine und als Frau wohne, so ein bisschen gezögert, mich da anzumelden. Und dann kam das aber das erste Mal über Bekannte, die von einer Familie wussten, die in einer großen Halle lebten und dann raus mussten. Und das sollte erst mal nur für ein paar Tage sein, dann waren es ein paar Monate und wir haben ihnen eine Wohnung gefunden, was ein absoluter Zufall
ist. Ja, ja.
Und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich davon profitiert habe, menschlich, weil ich unheimlich tolle, mutige Menschen kennengelernt habe. Ja, und jetzt ist wieder jemand bei mir und die habe ich im Schlange stehen.
Das heißt, Sie haben persönlich für sich, Frau Föhringer, wirklich gewonnen, dadurch, dass Sie Menschen aufgenommen haben, dadurch, dass Sie Flüchtlingen eine Unterkunft geboten haben.
Das ist meine Meinung, ja, weil wir alle Menschen sind, ja.
Herr Engler, erleben Sie das? Sie haben ja eben von Ihren Erfahrungen hier in Berlin auch erzählt. Frau Föhringer lebt ja auch in Berlin. Erleben Sie das ähnlich mit den Familien aus der Ukraine, die Sie aufgenommen
also ich
haben?
Hab
Dankeschön,
ja,
Frau Föhringer.
Genau, also ich finde solche Geschichten sollten auch irgendwie stark gehört werden in der öffentlichen Diskussion. Also ich habe persönlich jetzt niemanden bei mir in meiner Wohnung aufgenommen. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Situation.
Aber im Haus, das Haus hat...
Genau, aber das ist sozusagen, also meine persönliche Rolle ist da gar nicht so stark sozusagen, aber das um mich geht es ja auch gar nicht. Wir haben ja eine Umfrage gemacht sozusagen bei unserem Institut, wo es genau um solche Menschen geht, wie Frau Föhringer sozusagen die Menschen bei sich aufgenommen haben. Mhm. Die berichten natürlich, ja, dass es für sie auch schwierig ist, vor allem, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist ja eigentlich als temporäre Lösung gedacht, die man in seinem eigenen Wohnzimmer aufzunehmen. Und dann ist der Wohnungsmarkt in vielen Orten so, dass man halt sehr schwierig Anschlusslösungen findet. Zumal höre ich sehr viel Frust sozusagen auch von überlasteten Behörden, ja, das frustriert sozusagen die Ehrenamtlichen, also auch die Flüchtlinge selbst. Das muss man auch nochmal, ich habe gerade auch noch im Vorfeld mit einigen Leuten gesprochen aus meinem Umfeld. Die Situation für Flüchtlinge, nicht nur aus der Ukraine, auch andere, ist natürlich psychologisch extrem schwierig auch. Ja? Man flieht vor Gewalt, vor Krieg. Dieser Krieg geht weiter. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man hat Angehörige noch in dem Land und ist gleichzeitig in einer Situation, wo man vielleicht erstmal froh ist, in Sicherheit zu sein. Mhm. Aber plötzlich stellt man sich Fragen, will ich Teil dieser Gesellschaft werden? Ja? Und da gibt es natürlich ganz viel emotionale Probleme. Deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Menschen auch wirklich auch nicht nur praktische, sondern auch vielleicht emotionale Unterstützung ein Stück weit bekommen. Natürlich können das Ehrenamtliche nicht auf Dauer leisten. Ja? Sozusagen dieses Zusammenspiel von Verwaltung und Ehrenamtlichen haben wir auch 2015 gesehen. Die deutsche Zivilgesellschaft ist da sehr, sehr außergewöhnlich stark und darauf sollten wir auch echt stolz und froh sein als Land. Klar ist, dass das sozusagen ja, ab einem gewissen Punkt auch staatliche Strukturen übernehmen müssen.
Es lohnt ja immer einen Blick auf die anderen Länder. Ein Hörer möchte den Blick auf das Fürstentum Liechtenstein richten. Eventuell, sagt er, wäre das ja für Deutschland auch etwas. Da dürfen Asylbewerber, Schutzsuchende aus der Ukraine ohnehin ab Tag 1 nach Antragstellung arbeiten. Der Vertrag wird geprüft, um Lohndumping zu verhindern und es werden Kosten für die Krankenkasse, Unterkunft und Verpflegung abgezogen. Extra zur normalen Unterstützung ausbezahlt wird eine sogenannte Motivationsprämie. Der Rest wird auf eine Art Sperrkonto gelegt und bei Rückkehr ins Heimatland ausgezahlt. Herr Polz. Ist das gut, was die da im Fürstentum Liechtenstein machen?
Klingt erstmal gut. Tatsächlich ist es ja ist das ja auch, sagen wir mal, unsere Forderung sozusagen an die Politik, hier den Zugang zur Beschäftigung zu erleichtern. Ne? Also Tag 1 ist prima in Liechtenstein. Das ist für uns wichtig, dass wir gucken, welche Aufnahmebedingungen jetzt zum Beispiel die Menschen aus der Ukraine vorfinden und dann eben zu gucken, wie man andere Flüchtlingsgruppen sozusagen hier auch, ja, also natürlich nach müsste dazu sozusagen das Aufenthaltsgesetz geändert werden, aber andere eben auch profitieren können von den Regelungen, die jetzt für die Ukrainer nur gelten. Hm. Und das ist Beschäftigung ganz zentral. Das ist aber auch SGB II. Und das ist ganz kurz.
Also, SGB II sind Hartz IV, also was früher Hartz IV-Leistungen.
Genau, wir haben ja übrigens auch als politischer Reflex noch von Anfang der 90er Jahre, als die Flüchtlingszahlen auch höher waren, seitdem das Asylbewerberleistungsgesetz. Und das sieht ja also zu einem großen Teil Sachleistungen vor, insbesondere in Gemeinschaftsunterkünften, aber dann eben auch geringere Regelsätze als im SGB II, also Hartz IV, festgelegt. Und wir sehen ja jetzt, dass die Kommunen total erfreut sind, dass die Ukrainer SGB-II-Leistungen bekommen, weil sie dann eben auch finanziell entlastet werden. Und das ist ja gerade auch in der politischen Debatte ein großes Thema. Wie kann man die Kommunen finanziell entlasten? Und das ginge ganz einfach.
All das muss natürlich erwirtschaftet werden. Und dafür wäre es wieder ganz schön, wenn man mehr Arbeitskräfte am Start hätte. Klammer auf, Klammer zu. Stefan Köpke aus Rostock ist der letzte Anrufer, den wir heute mit reinnehmen können. Guten Morgen, Herr Köpke.
Guten Morgen aus Rostock.
Grüße Sie. Was erleben Sie? Was möchten Sie uns berichten?
Na, ich arbeite in einer Kirchengemeinde und bin da verantwortlich als Projektkoordinator für ein Flüchtlingsprojekt, das wir seit 2014 durchführen, also die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Mhm. Wir werden nochmal ein Anliegen, die individuellen Hilfestellungen mit jedem Menschen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, weil ich einfach erlebe in meiner täglichen Praxis, dass wir ganz viele Menschen mit Talenten und Fähigkeiten auf Halde legen, durch lange Asylverfahren beziehungsweise durch die Unklarheit, was aus ihnen, ob sie eine Aufenthaltsperspektive haben in Deutschland oder nicht. Mhm. Diese Fähigkeiten, das ist gesellschaftliches Potenzial, das wir auch in bare Münzen umwandeln können, das einfach ungenutzt in den Gemeinschaftsunterkünften vor sich hinschimmelt. Und das finde ich ziemlich schade. Wenn unsere Verfahren so lange dauern, macht es aus meiner Sicht viel mehr Sinn, sie möglichst zu nutzen und sie möglichst schnell in Arbeit oder auch andere gesellschaftliche Dienste zu bringen, wie auch Ehrenamtsarbeit. Also das ist uns auch immer ein großes Anliegen, dass Geflüchtete die Möglichkeit haben, sich auch ehrenamtlich gestalterisch in die Gesellschaft einzubringen. Ich glaube, das sind auch nochmal Themen, die wir beachten müssen und auf dem Schirm haben müssen.
Schaffen Sie das in Rostock, dass Sie mit Menschen arbeiten können, also mit Flüchtlingen, die dann ehrenamtlich für die Kirchengemeinde oder überhaupt für die Gemeinde tätig werden? Geht das?
Ja, das geht.
Was machen diese Menschen? Also was haben Sie im Angebot, weil Sie gesagt haben, ich möchte es auf Augenhöhe machen? Was passiert da auf Augenhöhe?
Na, was zum Beispiel wichtig ist, ist Muttersprachunterricht für ihre Kinder, also in ihren Heimatmuttersprachen. Das finde ich ganz wichtig, dass die Kinder sich mit den Daheimgebliebenen verständigen können, beziehungsweise auch bestimmte Potenziale, kognitive Potenziale, die nur in der Muttersprache erreichbar sind, abrufen können. Sie sind bei uns in der Lenkungsgruppe, sie bringen sich ein in die Arbeit vor Ort. Das funktioniert ganz wunderbar. Es ist natürlich immer eine Frage der sprachlichen Voraussetzungen, weil die Hauptsprache ja nun mal Deutsch ist. Da finde ich eben wichtig, dass wir keine Einschränkungen mehr für Deutschkurse haben. Das ist ganz, ganz wichtig und deshalb bieten wir das von Anfang an da, einen bedingungslosen Sprachkurs für alle Menschen. Das ist die Hauptzugangsvoraussetzung, um in Deutschland aktiv leben zu können.
Klasse. Sie haben gesagt, die arbeiten bei uns in den Lenkungsgruppen mit. Was macht man dann, wenn man in der Lenkungsgruppe ist?
Na, eine Lenkungsgruppe überlegen wir, wie die Arbeit im nächsten Quartal aussehen soll, welche Veranstaltungen durchgeführt werden sollen, welche Referenten eingeladen werden sollen, wozu wir nochmal arbeiten wollen. Ganz wichtig ist die Stärkung von Familienstrukturen, weil es da große Differenzen zu deutschen Erziehungsmethoden gibt, dass man da immer wieder drauf guckt und nochmal zeigt, wie kann Freizeit mit Kindern gestaltet werden, wie können spielerische Angebote zum Lernen für Kinder gemacht werden und so etwas. Das ist ganz wichtig, gerade nach der dezentralen Unterbringung, weil viele Menschen einfach nicht gewöhnt sind, alleine für die Kinder verantwortlich zu sein. Also da muss man immer noch mal ein bisschen stärken und gucken, dass man das gestaltet.
Ich finde das so schön, dass Sie jetzt am Schluss angerufen haben, Herr Köpke, weil das, glaube ich, auch noch mal ein Hinweis darauf ist, Herr Engler, dass das wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe ist, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und dass es so viele tolle Projekte und Vereine und ehrenamtliche Tätigkeiten bei uns im Land gibt. Also die Kirchen machen mit, die staatlichen Stellen machen sowieso mit. Aber das macht ja schon auch ein bisschen Mut, so aufs nächste Jahr zu gucken und oder auf die nächsten Jahre und darauf zu hoffen, dass die Stimmung im Land nicht kippt.
Absolut. Und ich meine, natürlich ist es auch Aufgabe der Politik, sozusagen bestimmte Herausforderungen zu adressieren. Und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber die aktuelle Bundesregierung hat ja sozusagen einen Paradigmenwechsel in der Migrations- und Einwanderungspolitik angekündigt. Mhm. Und gerade diese Verknüpfung sozusagen von Arbeit und sozusagen Flüchtlingsmigration, die wir bisher getrennt behandeln, ist ein bisschen dort angelegt. Und das sind Wege, glaube ich, auch, die uns gut in die Zukunft führen können.
Herr Köpke, vielen Dank für diesen Anruf und den mutmachenden Anruf aus Rostock. Maria Haberl aus Simmerath soll diese Sendung beschließen. Sie hat uns eine Mail geschickt. Vor einigen Jahren sagte der ehemalige Minister für Entwicklungszusammenarbeit Dr. Gerd Müller bei Deutschlandfunk Kultur: Wir haben lange Zeit auf Kosten der Dritten Welt gelebt. Jetzt kommen diese Menschen zu uns und holen sich ihren Anteil. Wenn wir im christlichen Abendland tatsächlich wertebasierte Politik machen würden, müssten wir uns darüber klar sein, dass wir hier kein Recht auf Wohlstand haben, solange auf dieser Welt Millionen Menschen in Armut und bürgerkriegsähnlichen Zuständen leben. Wenn wir aber, sagt Frau Haberl, weiterhin in einer Wohlstandsgesellschaft leben wollen, dann müssen wir die Kehrseite akzeptieren und wenigstens die Menschenwürde achten. Ich danke Ihnen allen für Ihre Mails, für Ihre Anrufe, für Ihre Beiträge zu unserem heutigen Thema. Danke herzlich unseren beiden Gästen und wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.